Bisher haben wir uns hier beim großen Radio Day Lost in Space bei Radio 1 ja mit Umständen, Ursachen und Objekten beschäftigt, die man, also wenn man viel Fantasie hat, so als Normalsterblicher noch so einigermaßen nachvollziehen kann. Für das nächste Gespräch, bin ich ganz ehrlich, verlassen wir dieses Terrain und kommen jetzt für mich in eine Themenecke, bei der schon mein Hirn bei den ersten Versuchen, es zu verstehen, zugemacht hat. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Michael Kramer. Er ist geschäftsführender Direktor vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Das ist also der Fachbereich, der unser Universum nicht durch Licht, sondern durch Radiowellen untersucht. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Kramer.
Guten Tag, Herr Spanek.
Wann war Ihnen denn klar, dass Sie etwas mit Astronomie machen wollen?
Schon in der Schule. Ich hatte einen Physiklehrer, der die ganze Physik unter dem Gesichtspunkt der Astronomie behandelt hat. Und das fand ich so faszinierend. Da war mir klar, da wollte ich irgendwas in der Richtung machen.
Und Sie hatten anscheinend auch Talent, weil das ist ja, da muss man ja so ein bisschen was auch mit Mathe und da muss man ja so ein Faible für haben.
Das mögen andere beurteilen. Ja, aber auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
Okay, jetzt sind Sie Direktor von diesem Fachbereich, ein Fachbereich, der unser Universum nicht durch Licht, sondern durch Radiowellen durchsucht. Dadurch, habe ich mir angelesen, kann man sehr viel schwächere Signale wahrnehmen. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Also was machen Sie und Ihre Kollegen? Wie forschen die? Also wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht, meinetwegen nehmen wir jetzt mal so ein Signal von, jetzt wird es schon wieder mal im Kopf, schwierig, unsichtbaren schwarzen Löchern.
Ja, also die Radiostrahlung ist ja im Wesentlichen derselbe Teil des elektromagnetischen Spektrums wie das sichtbare Licht, nur bei niedrigen Frequenzen oder größeren Wellenlängen. Und in der Tat gibt es halt Objekte, die kann man halt nur in diesem Bereich aufspüren. Und wenn man sich zum Beispiel schwarze Löcher anschaut, dann geht das zum Beispiel durch die Strahlung von heißem Gas, das in das schwarze Loch reinfällt oder drumherum sich bewegt und dabei halt Strahlung aussendet, die im Radiobereich sichtbar ist. Und so wir tatsächlich so schwarze Löcher im Wesentlichen sichtbar machen, beziehungsweise die Schatten von schwarzen Löchern in diesen Bereichen uns anschauen. Und die sind natürlich sehr klein, selbst wenn man sich die größten schwarzen Löcher im Universum anschaut. Das heißt, wir brauchen sehr gute Auflösung. Das können wir nur dadurch schaffen, indem wir verschiedene Teleskope auf der Welt zusammenschalten.
Und es war ja wohl auch so, dass das Max-Planck-Institut an diesen ersten Bildern damit auch, also am Beweis von einem schwarzen Loch beteiligt war. Ist das richtig? Also 2019, ich habe sowas gelesen.
Das ist richtig, in der Tat. Ja, das war natürlich eine Kollaboration mit vielen Kollegen in der Welt. Aber ein Teil der Daten wurde, die Hälfte, um genau zu sein, wurde tatsächlich in Bonn zusammengeformt, um das Bild zu erzeugen. Und wir haben das deshalb gemacht. Ein Teil wurde in Amerika gemacht, ein Teil in Bonn. Mhm. Und durch den Vergleich wussten wir dann, dass wir auch die richtigen Arbeiten gemacht haben auf beiden Seiten.
Kommen wir jetzt zu anderen kosmischen Objekten, die die Vorstellungskraft von vielen von uns locker überlasten. Zum Beispiel Neutronensterne. Sehr klein, sehr massig. Was sind das für Kollegen?
Das sind tatsächlich sozusagen die dichtesten Objekte, die wir ohne Probleme, Anführungsstrichen, beobachten können. Das sind Objekte, die sind etwa so groß wie der Großraum Berlin, ungefähr 20 Kilometer.
Herr Dr. Kramer, sehr schön, dass Sie gerade auch gelacht haben. Ne? Also das beruhigt mich sehr.
Ja, man muss, also das ist das Faszinierende, dass man sich halt mit Objekten beschäftigen darf, die halt so extrem sind, wo in der Tat eben die Vorstellungen etwas abhanden kommen. Aber hier sprechen wir von Objekten, die sind so groß wie Großraum Berlin, aber die konzentrieren sowas wie 1 bis 2 Sonnenmassen auf diesem kleinen Durchmesser und dadurch sind die Objekte extrem dicht. Dichter als alle andere Materie, die wir im Universum kennen, sogar 10-mal oder dichter als die Dichte in einem Atomkern. Und das ist also Material, das wir hier auf der Erde nie werden erzeugen können. Und dadurch lernen wir viel auch über die Kernphysik, indem wir diese Objekte studieren.
Okay, wenn sich diese Neutronensterne anfangen zu drehen, nicht wahr? Da habe ich auch alles, ich habe ganz viel gelesen, dann entsteht ein Pulsar. Also Pulsar, das ist für mich so einfach so, heißen gute Science-Fiction-Romane. Was macht aber ein Pulsar wirklich?
Ja, ein Pulsar ist tatsächlich ein rotierender Neutronenstern, das haben Sie richtig gesagt, und der sendet Radiostrahlung entlang seiner Magnetfeldachsen aus. Wie die Erde hat ein Magnetfeld, nur sehr, 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 sehr viel stärkeres Magnetfeld, 1000 Milliarden mal stärker als das Magnetfeld, das wir hier auf der Erde haben. Und diese Magnetfelder beschleunigen Teilchen von der Oberfläche. Und wenn diese Teilchen beschleunigt werden, dann ist das wie immer der Fall, dass sie Strahlung bekommen. In diesem Fall intensive Radiostrahlung. Und wie auch bei der Erde fällt der magnetische Nordpol nicht mit dem geografischen Nordpol zusammen, mit einer gewissen Neigung. Und dadurch wirken sie wie Leuchttürme. Das heißt, sie haben einen Radiostrahl, beziehungsweise zwei von jedem der Pole, Radiostrahlen hier nach außen zeigen. Und wenn der Leuchtturm sozusagen zufällig in ihre Richtung oder unser Teleskop zeigt, dann können wir ein pulsierendes Radiosignal auffangen. Und die Periode, die Rotationsperiode des Pulsars ist also sozusagen die Blinkperiode der Quelle, die wir am Himmel sehen.
Okay. Herr Kramer, dann machen Sie das den ganzen Tag und Ihre Kollegen, und das ist super, ne? So? Ja, genau. Aber was machen Sie denn jetzt mit diesen Erkenntnissen? Oder anders, meine Mutter würde fragen, ja, was macht denn jetzt, also was bringt das der Menschheit?
Ja, die Frage bekommen wir natürlich häufig, es ist auch gerecht, die Frage zu stellen, aber wir können dadurch tatsächlich die fundamentale Physik in verschiedenen Bereichen uns anschauen und testen. Also wir können zum Beispiel Pulsare als supergenaue Uhren verwenden, weil die Rotation dieser Pulsare ist so stabil, dass die Pulse eigentlich mit einer gleichmäßigen, regelmäßigen Ankunftszeit bei uns im Teleskop ankommen sollten. Und diese Ankunftszeit ist so genau, dass wir auch kleine Abweichungen vermessen können. Und so können wir zum Beispiel die Relativitätstheorie und all die Effekte, die die Raumzeit haben soll, mithilfe dieser Pulsare vermessen. Und die genauesten Tests der Relativitätstheorie sind tatsächlich mit solchen Objekten durchgeführt worden und unter anderem auch von uns in Bonn. Und man weiß zwar nie, wann diese Erkenntnisse mal wirklich in der Praxis nutzbar sind, aber wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel das GPS-System am Himmel nur funktioniert, weil wir wissen, dass es relativistische Effekte von der Relativitätstheorie gibt, dann wissen Sie, dass Sie gut an Ihrem Ziel ankommen, weil wir eben die Relativitätstheorie so genau vermessen haben.
Ja, und wie Sie gerade gesagt haben, man weiß ja nicht, wann man es gebraucht, aber wir in Berlin sagen immer, was man hat, hat man.
Ne? Genau.
So, richtig. Genau. Ich sprach mit Professor Dr. Michael Kramer, er ist geschäftsführender Direktor, so ist richtig, vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen noch einen fantastischen Feiertag und danke, dass Sie Zeit hatten. Bis dann, tschüss.
Sehr gerne, vielen Dank, tschüss.